schönen guten Abend von mir. Mein Name ist Lutz Stortl und ich wurde gebeten, diese Veranstaltung hier zu moderieren. Es geht also um eine Podiumsdiskussion, in deren Mittelpunkt mehr oder minder Christoph Gurk stehen wird, der Mann, der für die am Zentraltheater neu installierte Konzertreihe verantwortlich ist. Und Ausgangspunkt oder warum wir eigentlich hier sitzen, ist, dass es also aus eurer Szene neben viel Bewunderung auch Kritik an dieser Reihe geben soll, weil also Veranstalter, die, sagen wir mal salopp, diese Bands bislang glaubten, für sich gepachtet zu haben, sie jetzt in einem subventionierten Theater wiederfinden. Ob das am Ende tatsächlich sich als so herausstellt oder völlig anders ist, wird hoffentlich die Diskussion ergeben. Genauso seid ihr natürlich auch gebeten, Meinungen zu äußern, Widerspruch, was auch immer. Ich will es mal mir ganz einfach machen am Anfang und die Runde bitten, sich selbst vorzustellen.
Ja. Hallo, ich bin Roland vom Werk 2, mache da seit Januar 2009 das Programm.
Mein Name ist Thorsten Reitler, ich arbeite in der Moritzbastei, bin dort eigentlich zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch so für programmatische Sachen und auch Vertreter der Leipziger Musik. Sparte innerhalb der Initiative Leipzig plus Kultur, die sich in den letzten Jahren dafür stark gemacht hat, den Etat oder den Anteil der freien Szene am Kulturetat in Leipzig zu erhöhen.
Ja, mein Name ist Michael Kölsch. Ich bin Stadtrat und Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Leipzig.
Ja, ich bin Christoph Gurk und Dramaturg und Musikkurator, wie es irgendwie hochtrabend heißt, am Zentraltheater.
Und schließlich Thomas Irmer. Ich bin Theaterkritiker für Theater Heute und für das Theatermagazin von Dreisat, Foyer. Und glaube, hier mehr so als eine Art Außensicht mit dazugeladen worden, dass ich neben Christoph Gurk sitze, ist, glaube ich, eher zufällig. Es ist nicht so gemeint, dass ich ihm damit sekundieren würde. Das hat sich jetzt einfach so ergeben.
Okay, fangen wir am besten gleich mit Ihnen an. Also wir haben am Zentraltheater, das ihr hoffentlich auch in normalen Schauspielproduktionen besucht, mit dem Intendantenwechsel, also eine neu eingeführte Reihe. Christoph Gurk organisiert Konzerte. Was ist eigentlich der Grund, warum haben Sie damit überhaupt angefangen? Also wie kommt es, dass diese Konzerte auf der Sprechtheaterbühne stattfinden?
Also da muss man, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also ich selber übe diese Tätigkeit also nicht erst aus, seitdem ich am Zentraltheater arbeite. Also in den letzten 8 Jahre an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, glaube ich, auch relativ bekanntes Musikprogramm aufgebaut. Und bin eben vor 2 Jahren von Sebastian Hartmann, also dem damals noch designierten Intendanten vom Zentraltheater bzw. Schauspiel Leipzig gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, diese Tätigkeit in Leipzig auszuüben. Und ich glaube, was sich dahinter, also hinter dieser Frage oder hinter diesem Engagement steckt, ist einfach in der Konzeption oder im Konzeptionswechsel des Theaters selber angelegt. Also es gibt, glaube ich, es ist klar, dass das Zentraltheater und die Scala also als Kernbetrieb natürlich Theaterproduktionen machen und Sprechtheater sind. Gleichzeitig gibt es ja nicht nur im Bereich Musik, sondern auch in anderen Sparten, also von Diskussionsveranstaltungen über Filme und so weiter, eine Öffnung in Richtung eben auf andere Kultursparten. Man kann nicht direkt von mehr Spartenhaus sprechen, aber es wird auf jeden Fall programmatisch geöffnet in diese Richtung. Und das hängt, glaube ich, auch jetzt so theatergeschichtlich damit zusammen, dass, glaube ich, sich da Sebastian Hartmann als Intendant in eine relativ prominente Reihe von Theaterintendanten einreiht, die sozusagen also Theater jetzt einfach nicht nur als die Aufführung irgendeines Stückes begreifen, das auf eine Bühne gebracht wird und dann irgendwie so mal mehr oder mal weniger museal so wiederbelebt wird und man guckt, ob das irgendwie noch irgendeine Relevanz hat und so weiter, Klassiker aufgeführt werden und man so fragt, was hat das irgendwie für einen Bezug, sondern also Theater irgendwie als eine etwas erweiterte Geschichte zu sehen, also einen sogenannten, wie es mal der Dramaturg Karl Hegemann gesagt hat, einen erweiterten Theaterbegriff ansetzt, wo es irgendwie auch darum geht, also überhaupt die Öffentlichkeit, die ein Theater herstellt oder selber mit zum eine Theater oder sagen wir mal eine Reflexion über die Aufgaben des Theaters selber mit zu ermöglichen und auch mit zu forcieren und eben praktisch andere Disziplinen der Kunstproduktion da einzuführen und die sozusagen auch nochmal zu verändern, indem man sie in den Theaterkontext halt bringt. Und das ist halt die Aufgabe, die wir uns gestellt haben und sozusagen, was ich als jetzt Verantwortlicher für das Musikprogramm mache, ist also vor diesem grundsätzlichen Konzeptionswechsel zu sehen, der eben auch das Ziel verfolgt, ganz klar, einfach auch das Publikum, dass das Theater ins Theater geht, also deutlich zu verjüngen und das zu öffnen halt auch für Generationen von Kulturkonsumenten, die bislang vielleicht das Theater noch nicht aufgesucht haben. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich dann so auf Aufforderung der Stadt Leipzig so geschehen.
Okay. Das bedeutet, eure Konzertreihe könnte im Prinzip aus dem Werbeetat finanziert werden, weil sie PR fürs Haus sein soll. Nun gibt es ja unter der Hand von der Szene Vorwürfe, ihr engagiert jetzt Bands, die bislang in anderen Clubs in Leipzig aufgetreten sind, dort jetzt plötzlich fehlen, weil ihr mutmaßlich mit mehr Geld diese Bands engagieren könnt. Was sagst du zu diesen Vorwürfen? Fangen wir mal so an.
Das ist eine relativ schwierig zu führende Diskussion, weil da begibt man sich auf ein relativ kompliziertes Feld. Also wo fängt überhaupt eine Subvention an, wo hört sie auf? Was sind jeweils die Bedingungen, unter denen Veranstaltungen finanziert werden? Was sind die Finanzierungsmodelle? Und es ist natürlich ganz klar so, dass ein Theater und wenn man eine Musikveranstaltung im Theater macht, es mit komplett anderen Finanzierungsmodellen zu tun hat, als sie wie unter reinen Marktbedingungen stattfinden. Und mein Ziel ist es jetzt sowieso erstmal, also eine Musikschiene aufzubauen, so wie ich es halt auch an anderer Stelle schon getan habe, die einfach dem Bestehenden, also das, was es in Leipzig gibt, also der Öffentlichkeit, die sich für sowas interessieren, ein Angebot zu machen, wo es einfach zu einem Zuwachs kommt, also einfach Sachen machen zu können oder zu ermöglichen, die normalerweise in Leipzig nicht stattfinden und da einfach das Angebot attraktiver zu machen und so weiter. Und es gibt halt, jetzt könnte man sozusagen so einen ganzen Spielplan durchgehen, wer könnte jetzt doch in Leipzig auftreten, was nicht, zu welchen Bedingungen und so weiter. Aber ich finde es irgendwie eine relativ, also finde aus meiner Sicht relativ müßige Diskussion, weil wenn man das sich wirklich so Stück für Stück durchgehen würde, wäre, glaube ich, das meiste von dem, was ich da gemacht habe, unter den reinen Bedingungen eines reinen Marktes nicht zu machen, wie wir auch als Theater überhaupt nicht in der Lage wären, wenn wir reine Marktbedingungen anlegen würden, also zum Beispiel eine Vollkalkulation machen würden, wo alle unsere Produktionskosten, die wir aufwenden müssen, um so eine Veranstaltung zu machen, der Kostenapparat so viel höher ist, als er in der freien Szene ist, dass man sowieso überhaupt erstmal subventionieren muss oder teilsubventionieren muss, um überhaupt marktfähig zu werden. Also es ist eine sehr komplizierte Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir alle Leute mit solchen kalkulatorischen Fragen hier langweilen wollen, aber das nur mal so als Hinweis.
Fragen wir mal zumindest die beiden Macher aus der Kulturszene, die wir hier sitzen haben. Habt ihr mit diesem Ansatz, mit dieser Konzertreihe irgendwelche Probleme? Also ist es so, wie Christoph Gurk tatsächlich sagt, dass alles, was ihr bucht, sonst nicht stattfinden würde?
Also ich würde gerne noch auf den Punkt der theatertheoretischen Diskussion eingehen. Es ist natürlich interessant, wenn das Zentraltheater sagt, wir haben einen anderen Theaterbegriff und möchten jetzt mit Musikveranstaltung, Filmveranstaltung, Diskussion und Ähnlichem den Theaterbegriff erweitern. Insofern ist es interessant, also kann man, wenn man das zu Ende führt, könnten wir als Moritz-Bastei, die wir auch Lesungen, Theater, Filme, Konzerte anbieten, sagen, wir sind ein Theater, wir haben halt nur einen deutlich höheren Musikanteil als das Zentraltheater. Das ist immer so eine, das sind halt so Definitionsgeschichten, auch die Sache mit, was ist subventioniert und was ist nicht subventioniert und kann Kunst und Theater am freien Markt bestehen. Da gibt es sicherlich verschiedene Sichten darauf, also an der Stelle des Zentraltheaters würde ich nichts anderes sagen. Also das war ja auch, ich will nicht sagen schön blöd, aber na klar ist das eine Begründung zu sagen, Theater geht nur subventioniert, ist ja auch zum ganz großen Teil richtig so. Zu dem Teil, was würden diese Bands, die im Zentraltheater spielen, woanders spielen? Und nehmen die sozusagen, nimmt das Zentraltheater Musik den anderen Veranstaltern weg? Das ist tatsächlich eine schwierige Diskussion. Es gibt Bands, die im Zentraltheater spielen, die vormals an anderen Orten gespielt haben. Also jetzt das geplante Kante-Konzert hätte sicherlich ohne Zentraltheater ganz entspannt im Coney Island stattfinden können. Sicherlich auch White is Boy Alive. Ob das nun ein Wegnehmen ist, das kann ich schwer beurteilen. Also grundsätzlich ist es nichts Verkehrtes, wenn ein anderer Veranstalter eine Band aus Band veranstaltet, die vorher an einem anderen Ort gespielt hat. Aber es ist natürlich zumindest für die Leute, die in Leipzig auf einer freien Basis oder einer kleineren Basis Konzerte veranstalten, könnte es durchaus die Frage geben, Mensch, hätte ich auch gern gemacht, aber ich habe nicht das Geld im Hintergrund. Nun wissen wir wenig darüber, wie im Zentraltheater gebucht wird und wie da Gagenverhandlungen und Kalkulationen aussehen. Für die Moritzbastei ist der Punkt auf jeden Fall relevant zu sagen, wir müssen sehen, dass wir zumindest eine schwarze Null am Ende wieder raus haben. Oder das ist zumindest das Ziel, wie die schwarze Null im Zentraltheater definiert wird. Wir hatten das vor im Vorgespräch mal so, ist eine andere Frage. Da wurde eben gesagt, verglichen zu einer Theatervorstellungen sind Konzertkarten relativ gering subventioniert, aber subventioniert sind sie offensichtlich trotzdem. Ich habe als Privatperson, um es mal vielleicht mal so zu trennen, als Privatperson finde ich das durchaus eine Bereicherung für Leipzig. Ich finde auch diese Öffnung des Zentraltheaters zumindest interessant für Leipzig. Als Vertreter sozusagen der Musikszene und der Musiksparte ist es so, dass ich das mit einem großen Interesse verfolge, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich möchte nicht sagen, dass ich das schlecht finde, aber zu sagen, ja, dufte, genau das hat noch gefehlt in Leipzig, dazu würde ich mich jetzt auch nicht durchringen.
Ist auch nicht gewollt.
Okay.
Ich würde mich dem eigentlich anschließen, vielleicht kurz zu der Frage, dass ob die Bands jetzt in Leipzig gespielt hätten oder nicht. Es ist ja irgendwie klar, dass alle Bands, oder viele Bands, nicht alle, ziehe ich sofort zurück, die jetzt im Zentraltheater spielen, also Kante, White Boys Live, Tocatronic, hat ja die Jahre davor, also fast ziemlich konstant im Coney Island gespielt. Es gibt sicherlich auch andere Clubs wie Elsis Erika oder NATO oder Moritzpastei und man kann jetzt nicht sagen, dass die sowas nicht machen würden oder dem abgeneigt sind. Und es ist auch nicht so, dass sie jetzt irgendwelche Bands gepachtet haben. Ich sehe es eher andersrum, dass mittlerweile da so eine Klickenwirtschaft zwischen Agentur und lokalen Promotern immer mehr ausgebaut wird und zum Beispiel bestimmte Angebote an andere Clubs in Leipzig gar nicht mehr herangetragen werden, sondern einfach gleich direkt zum Beispiel ans Zentraltheater verbucht werden. Und das finde ich dann eher schon kritisch. Genauso wie ich halt finde, dass eine Band wie White Boys Alive mindestens eine Halle mit einer doppelten Kapazität hätte bespielen können. Stattdessen wird es halt im Zentraltheater mit 600 Gästen gemacht und Theaterproduktionen werden halt in die zweite Reihe gestellt. Also das kann man schon kritisch beleuchten, ja, finde ich.
Also da dieses Beispiel jetzt also wirklich also jetzt hier nicht zum ersten Mal fällt und würde ich jetzt doch nochmal ganz gerne darauf direkt antworten. Also erstmal ist es ja so, dass hatte ich auch schon im Vorgespräch gesagt, eigentlich ganz gerne irgendwann so auf allgemeinere Fragen so kommen, also was das eigentlich bedeutet, wenn man sowas macht, also was wir da machen. Aber ich würde mich jetzt nicht so gerne die ganze Zeit in Details da verstricken, aber auf das würde ich dann gerne doch mal antworten. Also erstmal ist es so, dass White is Boy Alive von uns in Co-Produktion mit einem anderen lokal agierenden Veranstalter gemacht worden sind, die sozusagen für sich, also ich habe sozusagen nicht bei der Agentur angerufen, habe gesagt, guten Tag, wir wollen gerne White is Boy Alive machen, sondern das ist hier ein lokal agierender, freier Veranstalter, der sich selber dann ausgesucht hat, in welchem Ort in Leipzig er das machen will. Das ist, dass wir uns dann auf so eine Kooperation eingelassen haben, ist Teil eines Konzepts oder des Gedankens, gerade lokale Akteure also nicht aus dem auszuschließen, also was wir da an dem Theater vorhaben, sondern einzubinden da, wo es sich anbietet und dass man anstatt man sich da das Wasser gegenseitig abgräbt, dann lieber gemeinsam irgendeine Sache stemmt und ermöglicht. Und es war bei White is Boy Alive, correct me if I'm wrong, das war jedenfalls die Information, die mir mitgeteilt wurde, so dass vorher dann eine andere Spielstätte, ich glaube es war das Corner Island auch, angefragt war, es war belegt und das hat dann einfach dazu geführt, dass das Zentraltheater als Spielstätte dann auf die Agenda gekommen ist, weil es also schlichtweg auch nicht so, wie du es auch schon richtig sagtest, so viele Spielstätten von der geeigneten Größenordnung gibt, das überhaupt zu machen. Und die Tatsache, dass jetzt, das würde ich auch so sehen, dass das Zentraltheater eigentlich viel zu klein dafür ist von der Kapazität, da geben, also wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass 1400 Leute in Leipzig sich das angucken würden, wird einfach die relativ angenehme Auswirkung auf die Leipziger Musikszene haben, dass sie in einem halben Jahr wieder in Leipzig spielen werden und dann, so ist es auch schon vereinbart worden mit der Gruppe, nicht im Zentraltheater, sondern die haben gesagt, wir spielen an wechselnden Orten, wir finden das interessant, das auch mal unter solchen Bühnenbedingungen im Theater zu machen, wir waren auch ziemlich begeistert von der Spielstätte, aber das heißt jetzt auch nicht, dass wir die geheiratet haben. Wir haben auch umgesehen kein Problem damit, wenn es dann das nächste Mal das Corner Island, die NATO oder wo sie auch öfter aufgetreten sind oder wer auch immer ist. Und das, so stelle ich mir das eigentlich auch vor, das Verhältnis zur lokalen Szene, dass dann irgendwann auch sich die Lage so weit entspannt, dass man sagen kann, in dem Fall bietet sich diese Spielstätte an und beim nächsten Mal ist es wieder jemand anders. Und so wollen wir das eigentlich auch praktizieren.
Okay. Bevor es jetzt allzu kuschelig wird, will ich dann mal aus einem Leserbrief zu diesem Thema zitieren, der dem Kreuzer-Leserbrief, der etwas prononcierter vielleicht auf ein mögliches Problem hinweist. Und zwar schreibt hier also ein Pop-Up-Mitglied, es ist alles nicht das Problem, man nennt so etwas Wettbewerb, das kennt jeder der bisherigen Player und kann damit gut umgehen. Es gibt da nur einen Haken, das Zentraltheater setzt zu 100% öffentliche Mittel in einem bisher unbekannten Maß ein, um zu marktunüblichen Preisen, da kann Christoph Gurk lange etwas anderes erzählen, Besucher zu zahlen, zu generieren, die am Ende dem Zentraltheater in der Besucherbilanz gut geschrieben werden können und die anderen Musikveranstaltungen ohne öffentliche Hängematte mittelfristig schmerzlich fehlen werden. Frage an Michael Kölsch, ist es eigentlich, also ich meine, wir müssen eins ja auch mal ganz klar sagen, Musikveranstaltungen, Theater, das gibt es jetzt nicht erst seit Hartmann, das haben wir schon zu DDR-Zeiten mit Liedermachern gehabt, Hammerrevue, Wenzel, Mensching, das waren Veranstaltungen, die konnten nur im Theater stattfinden. Nun geben Sie als Stadt, oder gibst du als Stadt das Geld ja nun dem Haus trotzdem mit einer Auflage, dort Theater zu spielen. Das ist ja erstmal der Ansatz, dafür gibt es das Haus. Seht ihr bei der Mittelvergabe da irgendwelche Probleme?
Also grundsätzlich ist das so, dass Hartmann über seinen Ansatz, im Kern Theater machen zu wollen, darüber hinaus aber sich breiter aufstellen zu wollen, über diesen Ansatz schon ganz zu Beginn in den ersten Gesprächen mit der Verwaltung und mit dem Rat geredet hat. Und das ganz offen angesprochen hat und man fand das gut. Und er hat mit seinem Engagement den offiziellen Auftrag der Stadt und des Rates, das zu tun, was er im Moment tut. Ich persönlich unterstütze das. Ich bin im Vorfeld dieser Veranstaltung diesen latenten Vorwürfen einmal nachgegangen. Ich muss zugeben, ich habe niemanden gefunden, bis jetzt, der mir gesagt hat, also hör mal zu, Kölsch, wenn das so weitergeht, bin ich irgendwann platt. Ich kann diese und jene Veranstaltung nicht mehr durchführen, weil das Zentraltheater mir das Wasser abgräbt. Den habe ich leider nicht gefunden. Ich habe in der Presse recherchiert, da habe ich auch niemanden gefunden. Ich habe ein paar Anrufe gemacht und niemanden gefunden und bin sehr gespannt, ob sich denn ein tatsächliches, greifbares Problem heute Abend noch herauskristallisiert. Dass ein solcher Ansatz, ein solcher, er ist ja noch nicht so ganz alt, ein solcher relativ junger Ansatz, Irritationen auslöst in der Szene, dafür habe ich großes Verständnis. Und ich sage auch, dass ich sehr sensibilisiert bin. Nicht alleine, sicherlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat zusammen. Und wir werden das beobachten. Ich habe mit Herrn Gurk ein Gespräch geführt im Vorfeld und er hat das ja gerade auch noch mal ganz klar und deutlich gesagt, er sucht den Ausgleich. Ich bin relativ sicher, dass es die allerletzte Option sein wird und sein muss seitens der Stadt, regulierend einzugreifen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das möglich, dass das nötig sein wird. Ich setze darauf, dass die Szene sich untereinander austauscht, dass man sich abstimmt. Ich verstehe das als Bereicherung. Und im Übrigen, das, was hier gerade passiert, das ist ja eigentlich etwas, was begrüßenswert ist seitens der sogenannten Hochkultur und aber auch seitens der Szene, nämlich die allmähliche Verschmelzung der Hochkultur und der, der Basiskultur, ein Aufeinanderzugehen und diese ewige Separierung, die wird auch langsam durch das, was wir hier sehen, aufgebrochen, und ich unterstütze das, ich finde das gut. Es werden sich dadurch möglicherweise in Zukunft auch Synergien ergeben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass man sich untereinander austauscht und dass es ein Aufeinanderzugehen gibt. Das traue ich aber beiden Seiten zu. Ich gehe davon aus, dass das so passieren wird.
Gut, dann gebe ich erstmal mit einer buchhalterischen Frage an Sie weiter. Tauchen denn diese Konzerte nun in der Besucherbilanz des Zentraltheaters? Also werden die damit untergebuttert?
Also da bin ich nicht so ganz der richtige Ansprechpartner. Also das sind dann andere Kollegen von mir, die diese Bilanzen führen und so weiter. Also aber ich denke mal schon, dass sie da auftauchen. Ich glaube auch, dass sie mit einem, wenn sie da auftauchen würden, ich kann es nicht abschließend beantworten, oder wenn sie da auftauchen würden, könnte ich es gut verstehen. Einfach weil, also erstens mal ja auch so ist, dass Zentraltheater ist ja nicht die einzige, also Hochkulturinstitution, in der Popkonzerte stattfinden oder die leichte Muse oder was man immer, wie man es immer bezeichnen will. Und es hat auch, also am Schauspiel Leipzig, als es noch nicht Zentraltheater hieß, haben ja auch regelmäßig Musikveranstaltungen stattgefunden, nur eben mit dem Unterschied, dass es sich um Ausvermietungen gehandelt hat, also von kommerziellen Konzertveranstaltern. Und da ist in der Tat, hat es einen Richtungswechsel gegeben, den ich aber eigentlich, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also ich hätte mich jetzt nicht dafür zur Verfügung gestellt, Ausvermietungen zu überwachen, dass irgendwie irgendwelche Leute irgendeine Miete zahlen und dann können sie darin veranstalten, was sie wollen. Sondern das Neue, denke ich mal, jetzt so innerhalb von Leipzig ist, dass Teile des Etats, des künstlerischen Etats dafür eingesetzt werden, deswegen der, wie gesagt, der Begriff Musikkurator oder so, also einfach ein Programm zu machen, das jetzt nicht aus rein marktstrategischen Erwägungen, sondern aus inhaltlichen Erwägungen heraus gemacht wird und wo das, was dann da musikalisch stattfindet, nicht einfach ein Reflex eines Marktgeschehens ist. Und so würde ich meine Arbeit auch ansehen. Das jetzt mal so von gewissen Fällen mal abgesehen, wo Sachen frei veranstaltet werden könnten, genauso gut. Für jeden Fall, wo jemand auftritt, habe ich auch eine Begründung. Aber sagen wir mal, die Mehrzahl der Veranstaltungen, wenn man die sich im Zentraltheater anguckt, wird man sehen, dass da schon deutlich was anderes passiert, als jetzt nur eine reine Konzertveranstaltung zu machen, womit die eine bestimmte Raumsituation, Inszenierungssituation und so weiter vorliegt und eben einfach auch Sachen gebucht werden, die, glaube ich, einfach auch von der Bühnensituation gut im Theater aufgehoben sind.
Machen wir mal bei Thomas Irmer, weil du kennst die Situation an der Volksbühne seit Jahren. Dort hat Castorf mit einer vergleichsweise ähnlichen Intentionen ja das Theater seiner Zeit übernommen. Gab es dort ähnliche Probleme? Also gab es dort Ärger, wenn im Salon irgendjemand spielte und es regte sich dann im Prenzlberg irgendjemand drüber auf? Oder?
Also das gleich mal als erstes zu sagen, das habe ich nie gehört, dass es da irgendwie ein Problem gab. Vielleicht weiß Christoph Guck dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Details. Also in der Außensicht auf keinen Fall. Es ist so, um das nochmal historisch zu erinnern, also Castorf hat das 1992 übernommen, ein Haus, was eigentlich ziemlich da niederlag, und es wurde eben prophezeit, in 2 Jahren seid ihr berühmt oder tot, das war der berühmte Satz. Ja, und sie standen also unter dem Zwang, nicht nur Theater zu machen in der Situation. Ja, und das war eigentlich halt eine Öffnung des Hauses mit so einem Mischprogramm. Also da kamen natürlich auch noch Lesungen dazu. Und eben regelmäßige Musikveranstaltungen. Was daraus entstanden ist, ist eigentlich, dass so eine neue Art von Dramaturg als Kurator sich ausspezialisiert hat. Nämlich also, was er jetzt hier darstellt, also der Musikkurator, und das ist natürlich für Leipzig dann auch neu, dass so etwas in Person in Erscheinung tritt. Prinzipiell, historisch gesehen, ist es eben überhaupt nicht neu, dass halt Theater sich öffnen. Das gab es eben nur früher eben punktuell bei solchen Festen oder eben so zu Einzelkonzerten oder so. Dass das jetzt systematisch gemacht wird, ist irgendwie eine normale Entwicklung, finde ich halt. Weil die Stadttheater kriegen ihre Subventionen, so wie es der Herr Kölsch gesagt hat, für ein Gesamtkonzept, das ja auch vorher vorgelegt werden muss. Ja, und wenn so Musik ein Teil von dem Gesamtkonzept ist und sich das auch sichtbar, und darüber könnte man ja auch noch reden, inwieweit Sachen ausgewählt werden, die wirklich theaterzielgruppenrelevant sind, beziehungsweise theateraffin sind, ja, dann ist das ein Gesamtkonzept, was man eben als solches auch ansprechen muss. Und da finde ich das ein bisschen unfair zu sagen, dass da Subventionsgelder auf Musikkonzertkarten gelegt werden. Also eure Veranstaltungen sind wahrscheinlich auch in gewisser Weise finanziert oder
zumindest finanziert sind Spielstätten.
Auf jeden Fall. Ja, also das ist halt ein heikles Thema, mit den Subventionen so umzugehen. Also wenn man, aber nochmal, das wäre eigentlich hier mein Punkt, weil die Stadttheater stehen kulturell in gewisser Weise unter Druck. Sie müssen sich interessant machen, sie müssen sich lebendig machen und sie müssen halt aus dem Grunde sich auch öffnen. Also dieser sogenannte Abo-Repertoire-Betrieb, der reicht heute nicht mehr, der reicht schon gar nicht in so einer Stadt wie Leipzig. Und insofern ist das klar und Hartmann hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er halt dieses Vorbild Volksbühne eben hier zu den Bedingungen, die er hier findet, durchführen will. Und da finde ich das halt eigentlich attraktiv und richtig halt.
Also wenn ich mal darauf antworten darf, ich finde das ja grundsätzlich auch eine durchaus interessante Geschichte, über die man ja vielleicht auch ein bisschen näher reden könnte. Also dieser Punkt, dass das Theater sich von diesem reinen Theater, wo also Sprechtheater gespielt wird und Schauspieler auf der Bühne stehen und Inszenierungen angeboten werden, entfernt, zum Beispiel aus welchen Gründen sich das entfernt und warum die Theatermacher eben dem Konzept des überlieferten Theaters eben das nicht mehr zutrauen, in zum Beispiel ein junges Publikum einzuziehen und dann zu sagen, wir machen eben unter anderem Musikveranstaltungen, Filme, Diskussionen, Ähnliches, um so ein offener Ort zu werden. Aber grundsätzlich passiert natürlich in meinen Augen Folgendes. Aus einem reinen Theater entsteht ein Haus, in dem so offene kulturelle, also wo andere kulturelle oder umfassendere kulturelle Möglichkeiten angeboten werden. Das ist was zum Beispiel die freien Kulturanbieter, freie Szene seit 20 Jahren, sage ich mal, machen. Und dafür, sage ich mal, da kommt das Theater sozusagen von diesem Sockel. Wir sind der städtische Leuchtturm und das Besondere ein bisschen runter und nähert sich eigentlich dem, was Orte wie das Werk 2 oder ähnlich in Leipzig schon seit 20 Jahren machen. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, worin, wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, worin besteht die Begründung dafür, dass das Werk 2 im Jahr ich habe sie nicht die genaue Zahl, vielleicht kannst du das sagen, weil wegen 1 Million Euro Fördergelder kriegt und das Zentraltheater 10 Millionen dafür. Also dann ist die Frage, was ist dann noch das, was das Zentraltheater heraushebt zu diesem hochgehobenen Ort, wo der das eben sagt? Ja? Also das ist eine perspektivische Diskussion oder eine Diskussion um den Ort Theater, die man so oder so sehen kann. Ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, muss ich dazu sagen, aber ich finde es dann eben durchaus, dass sich die Frage stellt, also wenn das Theater nicht mehr das andere ist, das grundsätzlich unterschiedene mit diesen Theaterproduktionen, sondern eben diese Mischform anbietet, warum muss das Zentraltheater das Zehnfache von dem anderen Ort bekommen?
Das kann ich wirklich in einem Satz beantworten. Bitte. Das Zentraltheater ist ein Sprechtheater, das ein Ensemble unterhält, wo drin Schauspielproduktionen hergestellt werden.
Mit 10 Millionen habe ich das auch in der Moritz-Bastei. Das wäre nicht die Begründung dafür, dass ihr das Geld habt, dass ihr das macht. Ich finde das grundsätzlich nicht schlimm. Ich möchte das einfach nur mal, das sind so die Gedanken, die wahrscheinlich auch in diesem Leserbrief ausgedrückt werden sollten, wo dann eben dieser unterschwellige Gedanke dieses subventionierten Musikbetriebs da ist. Ich kenne die Zahlen ja nicht genau. Ich kann nur dazu sagen, wir als Moritz-Bastei kriegen die Subventionen in der Form nicht. Wir müssen unsere Konzerte auch bezahlen. Wir machen das anders. Aber da hat eben jedes Haus seine eigenen Konzepte. Die interessante Frage, die ich mal stehen lassen will, ist, das Theater bewegt sich ja sozusagen in eine Richtung, die von Seiten der freien Kultur schon seit langer Zeit angeboten wird. Und die Frage ist eben, Worin ist denn, liegt dann die Begründung für dieses Herausgehobene, für das auch, was ja auch von der Stadt mit, so einem, mit einer hohen Subventionierung gewürdigt wird?
Moment, aber da würde ich wirklich, also bevor jetzt dann sagen, also da sind jetzt zu viele nicht korrigierte, so suggerierte Tatsachenbehauptungen drin versteckt, also auch in dem, was jetzt als Leserbrief da eben so kurz aufgerufen wurde. Also, das, also wenn wir jetzt mit der Gesamtsubvention, über die Gesamtsubvention des Theaters sprechen, ja, von 10, 14 Millionen Euro, reden wir nicht darüber, dass das Musikprogramm mit 10, 14 Millionen Euro subventioniert wird, noch nicht mal mit einem Bruchteil, also ist es wirklich hinter der Null irgendwo eine Stelle, ja, und diese komischen, also Fantasievorstellung, dass wir da so über unermessliche Geldberge verfügen, mit denen wir jetzt hier irgendwie praktisch so alles Mögliche rauskaufen, was nicht nied- und nagelfest ist und irgendwie so anderen Leuten das Wasser abgraben, ist einfach also wirklich, wirklich Quatsch und ist irgendwie auch wirklich auf einer nicht vorhandenen Recherche gegründet.
Nee, wie hoch ist, machen wir es einfach mal, wie hoch ist denn der Etat, den Sie pro Spielzeit für die Konzerte zur Verfügung haben?
Ich kann den numerisch nicht benennen, aber ich kann sagen, dass die Subvention, da hatten wir im Vorgespräch okay. darüber gesprochen, sagen wir mal, also das Verhältnis zwischen einer Theaterinszenierung und einer Musikveranstaltung, also sagen wir mal so, ein Theaterticket, ein Platz im Theater ist im Durchschnitt so und so mit dieser Summe X subventioniert, dann kann man sagen, dass eine Musikveranstaltung mit einem Fünftel dieser Summe subventioniert ist.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen, also wenn Sie jetzt diese Reihe planen, mhm. die Saison durchspielen, wen lade ich ein, mhm. dann müssen Sie doch wissen, wie viel Geld Sie dafür haben. Mhm. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie können das jetzt numerisch nicht festmachen, ich muss doch wissen, die und die kann ich einladen, dort ist der Zuschussbedarf.
Ja gut, aber also ich würde jetzt aber trotzdem nicht öffentlich über meine Etats hier reden wollen. Also das wäre jetzt nicht meine Aufgabe. Ich habe aber die Größenverhältnisse genannt. Und es ist eben wirklich so, dass also das, was da so letztendlich rauskommt, so weit, so wahnsinnig weit von Marktbedingungen nicht ist. Also das ist, also der Subventionsgrad ist längst nicht so hoch, wie er angenommen wird. Wäre er größer, würde ich ganz andere Sachen machen können, die ich aber, also ich bin da einfach auch in bestimmte betriebswirtschaftliche Kalkulationen gebunden, die mir gerade genau das nicht erlauben.
Also wir, wenn ich das sagen darf, wir werden uns sicherlich diese Zahlen anschauen als Stadtrat. Es gibt den Betriebsausschuss für Kulturstätten und da ist das üblich, dass über solche Details gesprochen wird und man wird das durchaus auch mal nebeneinander legen, was das Werk für die Arbeit, die vergleichbare Arbeit zur Verfügung hat und was dafür im Zentraltheater aufgewandt wird. Aber grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass auch im Zentraltheater das Kerngeschäft doch das Theater ist. Und genau. Das, worüber wir jetzt reden, das ist eine Applikation, das ist eine komplementäre Leistung, die passt. Es gab in der LVZ, glaube ich, aus eurem Haus ein Zitat, ich habe es dabei, ich kann das vorlesen, da hat einer gesagt, das sei so, was das Zentraltheater mache, sei, als würde ein Bäcker plötzlich anfangen, Fleisch zu verkaufen. Das ist nicht richtig. Der Bäcker hat sicherlich vor vielen, vielen Jahren nur Brötchen und Brot verkauft. Wenn Sie heute in den Bäckerladen gehen, dann sehen Sie Zeitungen, dann sehen Sie Milchprodukte, da sehen Sie Eier, da sehen Sie dies und jenes. Vielleicht auch Wurst, ja, keine Ahnung. Aber das liegt doch irgendwo auf der Hand. Ich meine, das Zentraltheater macht ja nicht nur diese Musik, es macht Lesungen, es macht Tanz, es macht experimentelle Angelegenheiten. Es gab, wenn du dich erinnerst, mit dem Theater der Jungen Welt vor einiger Zeit auch einen ziemlichen Stress. Der war auch öffentlich und ist ausdiskutiert worden. Und wenn ich das richtig weiß, dann ist der Stress mittlerweile beigelegt. Und ich gehe davon aus, dass das in eurem Fall hoffentlich auch der Fall sein wird.
Also grundsätzlich, um das vielleicht auch mal richtig zu verstehen, das sind ja auch Gedanken, die so ein bisschen eine Positionierung provozieren sollen, wenn ich das jetzt sage. Also soll jetzt kein Frontalangriff auf das Zentraltheater sein, was ich gesagt habe, aber der Gedanke, was macht ein Theater und wozu leistet sich eine Stadt Leipzig 14 Millionen Euro im Jahr für ein Theater, ist schon angebracht. Also die Diskussionen, die jetzt in der freien Szene mir, an mich getragen worden sind, die haben nicht mal unbedingt so viel mit dem Bereich Musik zu tun. Die haben viel auch damit zu tun, wie eben in der Theaterarbeit gearbeitet wird, dass es jetzt eben zum Beispiel kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche gibt, die dort ans Theater herangeführt werden sollen, was ja ganz lange eine klare Domäne auch von freien Anbietern war, die das nicht kostenlos in dem Sinne anbieten können. Es gibt auch eine große Diskussion darüber, für 5 Euro für Studenten Tickets anzubieten, was ja grundsätzlich keine schlechte Idee ist, aber was Theaterhäusern, freien Theaterhäusern einfach mit ihren Budgets schlichtweg unmöglich ist. Also da gibt es viel mehr Unmut, sage ich mal, in der Richtung. In dem Musikbereich geht es eben wirklich, wir haben gesagt, wir wollen nicht mit Booking-Details langweilen, aber es ist vielleicht eher die Sorge, dass eben auch Konzertveranstalter, Agenturen natürlich schauen, wo ist es in einer Stadt am lukrativsten für mich, ein Konzert zu veranstalten. Es ist nicht so, dass die Gagen, dass da immer Wunschvorstellungen erreichbar sind. Ich kann das vielleicht aus der Geschichte der Moritzbastei sagen, wir galten auch mal vor 10 Jahren als das Haus, wo man eigentlich mit jeder Gage hinkommen kann, wenn man dann, dass man da also ein gutes Geschäft machen kann als Künstler. Das hat sich mittlerweile auch stark geändert. Da gab es eben durchaus die Geschichten, wo eben wir von Agenturen durchaus so angesprochen worden sind oder wo versucht wurde, erstmal bei uns Geld abzurufen, was an anderen Orten nicht möglich gewesen wäre. Und wenn dann klar war, das geht, war man froh, wenn klar war, es geht nicht, dann ging es plötzlich zu viel, viel kleineren Gagen bei anderen Clubs. Also extremstes Beispiel war einmal, wo eine Band bei uns 3.000 Euro haben wollte und dann am Ende so halb für lau in einem kleineren Club gespielt hat. Also wo einfach, die Agenturen sind ja nicht blöd. Also die schauen sich das an und sehen natürlich mit der Hoffnung, wo können sie das Beste für ihren Künstler rausholen, die Möglichkeiten. Und da gibt es also die größte Sorge, sage ich mal, innerhalb des Szene, dass sich das einbürgern könnte, dass man eben im Zentraltheater spielt, als Künstler dort mehr Geld kriegt als im Club XY und der Club XY dann eben Künstler, die gut ins Profil passen würden oder die man jahrelang vielleicht auch bei sich hatte, dann verlieren könnte. Das ist so eine Sorge, die ich vielleicht mal transportieren möchte.
Okay, also würde ich auch gerne nochmal darauf antworten. Das ist ein Problem natürlich, über das ich, wenn ich da meine Arbeit mache, also täglich nachdenke. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da am Schreibtisch sitze und denke, mit Hurra-Stimmung dann irgendwie so munter da Gelder ausgebe und mir nicht keine Gedanken darüber mache, was sonst noch in Leipzig passiert und wie die strukturellen Zusammenhänge da sind. Was du ansprichst, stimmt natürlich. Also man hat erstmal immer auch das Problem, dass es Agenturen gibt, die natürlich darauf bedacht sind, ihren Künstlern eine möglichst lukrative Tourkalkulation anzubieten. Und die wenden sich natürlich immer an denjenigen, der da am meisten konstruktiv zu dieser Frage beizutragen hat, ist ja klar. Mir ist auch nicht immer transparent, was dann woanders gezahlt wird. Das ist auch immer so ein bisschen so ein Suchen, um Dings überhaupt den Marktwert zu ermitteln, so dass für jeden eine relativ komplizierte Aufgabe, wo man relativ viel Erfahrung auch im Blick auf die lokalen Gegebenheiten haben muss. Aber man darf eben auch nicht vergessen, einfach also sonst, wenn wir uns jetzt zu stark auf diese lokalen Gegebenheiten konzentrieren, verlieren wir einfach auch aus dem Auge, dass einfach auch ein grundlegender Strukturwandel in der Musikwirtschaft gerade stattfindet. Also wir finden uns in einer Situation, wo Musik, wenn nicht irgendwo was passiert, einfach also bestimmte Musikformen einfach aussterben werden, weil die Refinanzierung von Platten oder Musikproduktionen durch Tonträgerverkäufer, das weiß jeder, komplett eingebrochen ist. Zum Beispiel eine Gruppe wie Kante ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass die nicht nur am Zentraltheater, sondern anderswo, also in den letzten 3 Jahren keine Platte rausbringen konnten, weil die einfach so hohe Produktionskosten für diese Art von Musik haben, dass sie das mehr mit reinen Plattenverkäufen nicht mehr reinkriegen, auch nicht durch Toureinnahmen. Das wird immer wichtiger, das Live-Geschäft, weiß jeder, wird inzwischen das Kerngeschäft in der ganzen Musikbranche. Die haben sich eben einfach ihr Geld in den letzten 3 Jahren dadurch verdient, dass sie für Theaterinszenierungen einfach Musik machen. Und was sie im Zentraltheater nächste Woche präsentieren werden, ist eben nicht eine normale Tour zu irgendeiner Platte, sondern da tritt eine Gruppe auf, die konnte seit 3 Jahren keine Platte mehr finanzieren und die präsentieren sozusagen diese Theatermusik, die sie jetzt in ihren letzten 3 Jahren gemacht haben. Nicht um eine Platte zu promoten, sondern damit dokumentieren wir sozusagen eine strukturelle Veränderung im Musikgeschäft und geben dieser Gruppe die Möglichkeit, überhaupt in diesen Bedingungen aufzutreten.
Also ich glaube, wir brauchen uns ja jetzt nicht grundsätzlich darüber unterhalten, dass Musik zum Sprechtheater elementar dazugehört. Genau. Wir brauchen bloß an die letzte Schauspielproduktion Black Rider denken, zur Uraufführung in Hamburg. Damals saß Tom Waits persönlich am Flügel und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, dass er irgendwo in Altona in einer kleinen Absteige spielen soll und nicht im Thalia-Theater. Eine Frage, die ich aber trotzdem habe, ist jetzt schon mal, also ihr sagt, ihr gebt Leuten eine Möglichkeit. Ihr werdet subventioniert. Wenn ich jetzt ein Konzert wie Soap and Skin habe, von dem ich weiß, also es gab riesen Kartennachfrage, es war vorab absehbar. Warum kann man dann als Theater nicht auch sagen, dann nehme ich statt der 15 Euro auch 25 Eintritt, die Bude wird trotzdem voll und ich setze in dem Moment Mittel für das Theatermachen frei, die ich brauche und stecke die jetzt nicht in das Konzert.
Das Konzert von Soap and Skin ist nicht subventioniert. Also das hat einfach unter Bedingungen stattgefunden, wo einfach, das kann ich dann schon sagen, einfach Prozente auf die Tür gezahlt wurden und das war's. Da ist nicht, also wenn da Subventionsgelder reingeflossen sind, weil eine Theaterstruktur da arbeitet, ein Beleuchter, ein technisches Team und so weiter, aber nicht was Gagen oder die sonstige engere Konzertproduktion angeht. Das ist einfach ein sogenannter Deal gewesen, wo wir nicht dazu übergegangen sind, also irgendwelche Subventionsmittel in dieses Konzert reinzugeben.
Aber ich meine, als privater Veranstalter hätte ich auf jeden Fall 25 genommen, weil ich dann eben vielleicht eine Rücklage fürs nächste wieder biete.
Das würde ich nicht so gerne tun, weil dann würden wir Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können, davon ausschließen, dieses Konzert besuchen zu können. Was? Man muss nicht, um Soap und Skin zu veranstalten, muss man keine 25 Euro nehmen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Leipzig die Stirn gehabt hätte, 25 Euro für ein Soap and Skin Konzert zu verlangen. Das ist wirklich absurd.
Machst du jetzt? Gut. Ich würde sagen, das ist vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel. Also ja, ich hätte zum Zeitpunkt, Beispiel, wo man das gebucht hätte, hätte ich jetzt auch keine 25 Euro dafür genommen.
Also das war sicher auch sicherlich überraschend, deswegen war es ja auch erst für einen kleineren Raum gebucht und ist dann auf die große Bühne umgelegt worden, weil eben die Nachfrage tatsächlich so groß gewesen ist. Was ich aber noch vielleicht mal noch sagen wollte, also zu dem Punkt, wir geben, das Musikgeschäft ist im Umbruch, das ist ja hier eine Musikmesse und wir geben Künstlern, also ihr gebt Künstlern eine Chance, die ansonsten keine Platten produzieren könnten und so weiter und so weiter, was ja grundsätzlich eine löbliche Sache ist, das ist was, das formuliere ich jetzt einfach mal als Wunsch, also das gibt sicherlich viele und wahrscheinlich auch viele Häuser in Leipzig, die das genauso machen würden. Wir würden liebend gern ein Haus haben, was diese aussterbenden Musikformen oder Musik so pflegt, wie das ein Theater mit der Schauspielkunst tun kann. Die Schauspielkunst oder Theaterkunst hat ja wahrscheinlich die letzten Jahre sehr stark davon gelebt oder überlebt, dass es eben diese große Subventionierung gibt. Dann wäre es sozusagen der Wunschtraum an die Politik zu sagen, die Musik bricht um, gute Musik kann sich in der Form nicht mehr finanzieren, warum nicht dann eben ein Musikhaus für moderne Musik so zu finanzieren und mit so einer Subventionierung auszustatten, wie das mit einem Theater geschieht. Also das wäre dann, ich drücke es mal so aus, die Idealposition, wo dann auch niemand mehr was dagegen hätte, wenn das Zentraltheater sich um aussterbende Musik kümmert, wenn man ein Haus hätte, wo man weiß, da sind im Jahr 10 Millionen da, um aussterbende Musik dem Publikum zu erhalten.
Das ist jetzt ein bisschen überzogen, also weil,
na klar,
um es nochmal zu betonen, also wir geben nicht 10 Millionen Euro für Musikproduktion.
So wie sie 10 Millionen für Theater ausgeben im Jahr als eine Kunstform, die eben diese starke Subventionierung braucht, weil sie am Markt, wie sie es ja selber gesagt haben, sonst nicht fähig wäre zu überleben. So wie Kante eben als Band nicht am Markt fähig ist zu überleben, wenn sie nicht subventioniert wird. Also das Beispiel wäre dann für die Zukunft, das wird nicht in den nächsten 2 Jahren passieren, aber das wäre dann ein Wunsch für die freie Musikszene zu sagen, okay, es gibt ein Haus, kriegt aus der öffentlichen Hand ähnliche Unterstützung wie zum Beispiel ein Theater, um Musikformen zu pflegen. Ich rede jetzt nicht nur von Popmusik, von zeitgenössischer Musik, Jazz und Ähnlichem, was ja auf eine ähnliche, ähnliche Marktsituation trifft, zu sagen.
Und was machst du dann, wenn so ein Haus da ist?
Na, genau das, was ein Theater macht. Tolle Musik spielen, so wie ein Theater, tolles Theater macht, wo dann im Endeffekt vielleicht nicht 1000 Leute hingehen.
Was macht ihr dann?
Was wir dann machen.
Man hat das gleiche Problem wie jetzt auch.
Und zwar noch viel mehr.
Also noch viel größer.
Ich hab vielleicht auch noch eine andere Frage dazwischen. Wie ist denn das jetzt eigentlich für die Zukunft angedacht? Ist es denn jetzt so, dass ihr schon eher so die ganzen größeren Acts, wo auch sicher ist, dass 300, 400, 500 Leute kommen, veranstalten? Oder ist es zum Beispiel auch veranstaltet? Oder ist es auch so angedacht, dass ihr zum Beispiel sowas wie Aufbauarbeit macht im kleineren Bereich, wo dann halt wirklich nur 50 oder 100 Leute kommen. Weil am Ende finde ich den Einwurf ja auch gerechtfertigt, der ja gerade kam. Es gibt ja wirklich viele Clubs, die halt sagen, wir investieren in die Band, wir glauben an die Band, wir machen Aufbauarbeit. Mhm. Und das ist ja mit schon genannten Bands, die jetzt auf dem Zentraltheater spielen, passiert. Und die spielen natürlich jetzt nicht mehr in den Clubs gerade. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich eine Band gepachtet hätte. Das geht auch nicht heutzutage, ist völlig klar. Aber ich finde, solche Dinge muss man einfach mit beachten. Weil das am Ende ist es dann wirklich ärgerlich, wenn halt irgendwie kleinere Clubs 20 Gäste im Saal haben und am Abend 1.000 Euro verlieren und dann zieht die Band 400-500 Leute und dann spielen sie auf einmal im Zentraltheater. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Umkehrschluss, wenn natürlich eine große Band, größere Band, wie zum Beispiel ja, XY für 20 Euro spielt und es kommen 800 Leute ins Coney Island, ist natürlich klar, dass das Coney Island sich damit auch subventioniert. Oder das Werk 2 oder Club XY. Und das kann dann wiederum nicht mehr passieren. Habe ich zumindest ansatzweise das Gefühl.
Ja, aber man darf auch, also jetzt kommen wir wieder in so eine Fachdiskussion. Aber man, also das wollte ich auch nochmal zu diesem 25-Euro-Argument sagen. Also wenn wir das tun, ist der Schaden auch nicht unerheblich. Also weil dann also einfach 25 Euro für dieses oder jenes zu verlangen, um irgendwas rückzudecken oder sonst irgendwas, oder einfach über eine bestimmte Schmerzgrenze an Preisen zu gehen, wo man weiß, man kann es verlangen, weil das zieht dann einfach in der Woche aus Leipzig eine bestimmte Form an kultureller Kaufkraft aus dem Umlauf, die dann andere Veranstalter wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzlicher vermissen werden. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum, um mal ein Beispiel zu nehmen, ich habe jetzt in der letzten Spielzeit relativ intensiv mit Anthony and the Johnsons verhandelt und habe dann irgendwann gesagt, das machen wir nicht, also weil es einfach bedeutet hätte, dass wir dann wirklich in Bereiche reinkommen, wo wir 40 Euro Eintritt nehmen müssen für ein Konzert, und das sehe ich einfach nicht ein. Dann soll das irgendjemand anders und dann wirklich am freien Markt machen und sich das trauen. Das würde ich einfach nicht machen.
Also der müsste dann bei euch mieten, der Veranstalter?
Selbst damit hätte ich Bauchweh. Ich finde es einfach zu viel.
Ich hätte schon gerne nochmal ein konkretes Feedback auf die Frage, wie das so in Zukunft geplant ist mit größeren und kleineren Bands Verhältnis.
Wenn man in so einer Kapazität wie im Zentraltheater jetzt, wenn wir darüber reden, haben wir es ja schon mit einem 680er, 670er Kapazität zu tun. Und ich würde jetzt nicht anfangen, da irgendwie jemanden einzuladen, zu spielen, wo ich weiß, da kommen nur 50 Leute. Also das ist einfach auch wirklich nicht gerechtfertigt, also so ein Apparat an den Start zu bringen, der gewohnt ist, Theatervorstellungen zu spielen, um das zu ermöglichen. Das können wirklich andere in der Stadt wesentlich besser, und da würde ich nicht so gerne in dieses Feld reingehen. Ja? Aber also ich glaube, dass man schon sehen kann, an dem, was ich jetzt da in den letzten Jahren versucht habe, dass es eine Reihe von hochgradig riskanten Sachen gegeben hat, die wir versucht haben.
Das ist doch keine Kunst, das zu machen. Ich meine, das kann doch jeder am Ende. Ja, ist das so? Ich meine, letztendlich irgendwie eine Band zu machen, wo halt 500 Leute kommen, das ist doch irgendwie...
Ich habe doch gerade gesagt, dass es sind nicht immer 500 Leute gekommen, und da, wo 500 Leute gekommen sind, war ich selber erstaunt, dass sie gekommen sind. Und da würde ich sagen, dass ich in solchen Fällen ein relativ hohes Risiko eingegangen bin. Also,
welche Band war das zum Beispiel?
Also ich hätte...
Entschuldigung für die Fachdiskussion, aber es interessiert wahrscheinlich auch einige, die... Also es würde mich dann wirklich mal interessieren.
Ich finde zum Beispiel, dass das allererste Konzert Gas, Wolfgang Vogt, ich finde, es ist eine relativ stramme Ansage, mit einem reinen Ambient-Konzert so eine Reihe anzufangen. Nicht gerade ein ganz billiges Vergnügen, und da habe ich wirklich bis zur letzten Sekunde gezittert, also wie viele Leute da hinkommen. Aber das hätte wirklich auch definitiv niemand anders in der Stadt machen können. Das ist einfach ein Angebot an eine hoffentlich interessierte Öffentlichkeit, dass die Leute was damit anfangen können oder das irgendwie interessant finden. Und das ist, finde ich, eigentlich, also wir reden ja wirklich, finde ich, wirklich schon auch über eine Reihe, die, finde ich, zu meiner eigenen Überraschung, also die ist erfolgreicher, als ich es eigentlich gedacht habe, weil ich hätte wirklich gedacht, dass es schwieriger ist, diese Art von Sachen zu programmieren in der Stadt, als es sich letztendlich rausgestellt hat. Und das finde ich erstmal ermutigend, dass man in Zukunft einfach auch mehr Risiken wird wagen können.
Ich wollte noch mal auf einen Punkt eingehen, mit kultureller Kaufkraft abzielen, ja. Zu sagen, man macht nicht solche Konzerte mit so hohen mit so hohen Kosten. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der in der freien Musikszene sozusagen die Kritik oder den Unmut hat da aufkommen lassen darüber. Oder das ist ja der Punkt, klar, wenn es einen neuen Veranstalter in der Stadt gibt mit einem festen Haus, ist es natürlich so, dass die Leute können das Geld nur einmal ausgeben. Also wenn sie 100 Euro im Monat für Kultur haben und da kommt ein Ort wie das Zentraltheater, was ja nun wirklich, also kann man ja unumwunden sagen, wirklich ein toller Ort für Konzerte ist, mit einem tollen Ambiente und einfach auch was Außergewöhnliches. Es ist eben nicht der typische Club. Und wenn dann natürlich Bands spielen, die auch sehr attraktiv sind, dann ist es so, dass das natürlich sich auswirkt darauf, auf das, was die Leute dann noch in der Tasche haben, wenn sie dann zweimal im Monat im Zentraltheater gewesen sind für 40 Euro, dann sind das eben 40 Euro, die in anderen Clubs nicht ausgegeben werden können. Was grundsätzlich kein Problem ist, wenn man sozusagen, kann ja jeden Tag irgendwo einen Club aufmachen, das gehört zum Geschäft dazu. In dem Fall ist es halt so, das Zentraltheater wird nie daran kaputt gehen, wenn es hochkarätige Künstler macht, die aber alle eben nur im schlimmsten Fall die 50 Leute ziehen, also so ein Konzert wie Wire zum Beispiel, das war ja nun bei weitem nicht ausverkauft und
Eher das Gegenteil,
um es mal vorsichtig unter 500. Ja, also um es mal vorsichtig zu formulieren, und das wäre vielleicht für einen anderen Club eben ein Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, wenn noch so ein Ding kommt im Monat, dann muss ich mir was einfallen lassen, was beim Zentraltheater nicht passieren wird, weil jetzt mal ganz böse formuliert, wenn am Ende eben 100.000 Euro fehlen in der Kalkulation, dann wird zur Stadt gegangen und gesagt, Leute, mehr Geld. Und das kann eben ein freier Veranstaltung
nicht machen. So einfach ist das nicht. Also das bedeutet dann für mich auch schon ein gewisses Risiko und auch ein bestimmtes berufliches Risiko. Also ich bin dann auch froh, wenn dann zwei Wochen später irgendwie Soap and Skin zum Beispiel dann sich überraschend gut verkauft. Also das ist wirklich ein bisschen eine Projektion so auf das Theater, dass man sich da so in so einem Schlaraffenland bewegt, wo man so frei nach Gusto über Mittel verfügen kann. Also das sind relativ streng kontrollierte Mittel, wo ich glaube schon in meinem Job dazu aufgerufen bin, damit relativ verantwortungsvoll umzugehen. Und daher kann ich
das nicht so sagen. Wenn ich das jetzt mal aus dem B auf den Punkt bringe, was er gesagt hat, heißt das ja aber, okay, also das Theater wird subventioniert dafür, dass es Theater spielt, was man normal nicht mehr verkaufen kann. Wäre nicht marktfähig. Es geht nur mit Subventionen. Also macht bitte dann auch Konzerte, die nicht marktfähig sind, geht ein höheres Risiko ein. Nächste Woche kommt der Spielplan fürs Zentraltheater. Wie weit seid ihr mit den Planungen und was ist im Konzertbereich zu erwarten?
Zur Überraschung aller nur ein Konzert. Also
das ist ja auch Sommer.
Was denn? Doch, Sommer, ja, genau. Aber zweiter Linie, aber der Spielplan ist ja auch schon draußen. Also es gibt am großen, im Zentraltheater am 2. Juni ein Konzert mit Final Fantasy. Mhm. Und das ist es
dann. Ich meine, nächste Spielzeit, also mal weiter zu gucken. Nächste Spielzeit.
Also da sind wir noch gerade in unseren Planungen. Das würde ich jetzt gerne noch nicht so verraten. Aber auch einfach, weil das gerade im vollen Gang ist, wird auch jeder bestätigen, dass jetzt gerade so eigentlich so die September-, Oktober-, November-Sachen so langsam wasserdicht gemacht werden, aber also ich kann immerhin sagen, dass es da auch nochmal von dem also musikalischen Spektrum, was angeboten wird, das eher ansteigen wird als abnehmen. Also es wird einfach nochmal von der musikalischen Richtung nochmal ein paar Änderungen geben.
Okay, ich frage jetzt mal ins Publikum zwischendurch, gibt es hier Anmerkungen, Fragen? Ja.
Nee, war aber das Parkett war voll. Also, aber es war nicht ausverkauft. Also gar nicht das gesehen hätte.
Ich finde es teilweise irgendwo ein bisschen schwachsinnig, wenn man
Also es wurden ja, also erstmal, also es wurden keine CDs verkauft, weil die Plattenfirma, bei der Coco Rosi ihre Platten rausbringen, einfach Konkurs gegangen ist. Die gibt es nicht mehr. Es gibt auch eine Platte von Coco Rosi, die nicht erscheinen kann, weil die Firma nicht mehr existiert. So ein weiteres Musikwirtschaftsphänomen. Und jetzt, also zu welchem Preis Plakate verkauft werden und warum, das entzieht sich jetzt, also ist nicht so Teil meines also der Dinge, die ich entscheide, und dann müssten andere Leute darauf antworten.
Okay. Vielleicht zum Schluss nochmal die grundsätzliche Frage. Also es gibt Musik, die ist subventionswürdig, subventionsfähig. Dann haben wir gestern ACDC gehabt, da macht sich kein Mensch und kein Stadtrat käme auf die Idee, den auch nicht gerade begnadet reichen Kartenkäufern irgendwie noch 10 Euro Gutscheine am Stadioneinlass zukommen zu lassen. Also wo ist jetzt bei Ihnen der Punkt zu sagen, ich nehme diese städtischen Subventionen, um eine spezielle Musik zu fördern? Oder könnten Sie auch Tom Waits engagieren, weil Sie dann 15 Euro Eintritt verlangen, weil es ins Profil passen könnte?
Nee, könnte ich nicht, also weil das wäre so unvorstellbar teuer. Also ich wüsste nicht, wie ich das ermöglichen sollte, so ein Konzert hier stattfinden. Das sind dann, wenn es möglich ist, ist da jemand anders für zuständig. Also das würde meinen ganzen Etat dann kann ich zum Platzen bringen. Also dann kann ich für den Rest des Jahres nichts mehr machen. Also das wäre nichts, was ich machen könnte. Aber ich habe die Frage aber auch vorher schon versucht zu beantworten. Subventionswürdig wird für mich irgendwas, was nicht mehr rein durch den Markt zustande kommen kann. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, findet man das gut genug, dass man es trotzdem zustande kommen lassen will? Und ab dem Moment, wo man diese Anfrage mit Ja beantwortet, macht man es dann und entscheidet sich dafür, dass dafür bestimmte Mittel eingesetzt werden. Bei anderen Sachen, die von alleine laufen, finde ich, sind auch nicht unbedingt Subventionen notwendig. Die gibt es einfach schon. Warum soll man das machen? Also ich denke schon, also ich würde schon für das, was wir da tun, also nicht nur ich, sondern alle Kollegen, die da programmieren, in Anspruch nehmen, dass wir versuchen, gewissen gegen Marktmechanismen einen bestimmten Kulturauftrag wahrzunehmen. Und ich glaube, dass Popkultur, also genauso wie jedes andere kulturelle Segment auch, einen Anspruch darauf hat, vor den reinen Kräften des Marktes geschützt zu werden. Also weil einfach sonst, bin ich mir ziemlich sicher, einfach bestimmte Sachen irgendwann nicht mehr oder nur noch als, vielleicht ist das auch die Zukunft, vielleicht gibt es demnächst Institutionen, die dann wirklich wie so ein Musikmuseum oder so funktionieren, was ja für andere Kulturbereiche auch schon längst gelten, also dass die so museal geworden sind.
Also ich höre da immer so raus, dass Schützen. Also das klingt immer so, als ob das niemand anders in der Stadt machen könnte. Also ich meine, es liefert.
Ich sag das doch nicht, dass das
nicht. Es klingt aber so raus. Also mein Auftrag ist halt irgendwie, das zu schützen, das hier umzusetzen. Also ich meine, es gab jetzt irgendwie 13 Jahre Leipzig Popkultur ohne das Zentraltheater und da hat es super funktioniert.
Ja, auch wenn das Theater Zentraltheater heißt, würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt da so ein
Was habe ich gesagt? Entschuldigung?
Würde ich nicht sagen, dass wir ein Monopol auf Musikveranstaltungen haben, die kulturell wertvoll sind. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, also das kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen so eine Schräglage rein. Also ich finde die ganze kulturelle Landschaft und speziell, was sich im Süden der Stadt abspielt, in der freien Szene, extrem interessant und kenne ich als kulturelle Landschaft in keiner anderen Stadt von der Größenordnung in Deutschland. Und das Letzte, was mir einfallen würde, und ich glaube niemanden im Zentraltheater, also A, dass das keiner sieht und B, dass irgendjemand Interesse daran hat, diese Prozesse auf negative Weise zu beeinflussen. Also das ist wirklich total klar. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Berliner Perspektive, das muss ich zugeben, weil wir da einfach in einem Bereich sind, von dem zum Glück eine Stadt wie Leipzig auch noch weit entfernt ist, dass einfach man es da mit so einem extrem harten Marktgeschehen zu tun hat, wo einfach in diesem Live-Segment, gerade weil es im Moment der umsatzstärkste Bereich der Musikwirtschaft ist, dass da eine Kapitalkonzentration am Markt stattfindet, wie man sie bislang nur aus der Plattenindustrie gekannt haben. Dass bestimmte Bierkonzerne, Konzerne wie Live Nation und so weiter, die wirklich multinational agieren, anfangen, so ehemalige Subkulturstätten aufzukaufen und da wirklich eine relative, also den Markt zu kontrollieren. Und das ist in der Tat ein Glück, dass das in Leipzig noch nicht mal ansatzweise der Fall ist. Und wir sind gerne dabei, auch mit dazu beizutragen, dass so eine Situation hier nicht eintritt.
Ich finde das ja, ich finde das grundsätzlich ein sehr begrüßenswertes oder unterstützenswertes Anliegen eben für bestimmte Segmente der Popmusik oder überhaupt der Musik. Da gibt's ja, ist ja ein weites Feld, was eben auch durch freie Träger in Leipzig zum Beispiel abgedeckt wird, aber in dem Fall eben Zentraltheater, Popmusik. Es wäre ja auch mal eine Frage, warum ist das eben dann, ist das tatsächlich auf Popmusik begrenzt? Es gibt ja noch andere Formen zeitgenössischer Musik, die jetzt vielleicht weniger diesen Marktwert haben wie Popmusik, aber die vielleicht trotzdem Berechtigung im Theater haben. Der Punkt, dass diese moderne Musik oder diese zeitgenössische Musik, sei es Pop oder in Anführungsstrichen subventionswürdig ist, weil sie eben nicht nach diesen reinen Marktmechanismen funktioniert, das unterschreibt jeder aus der freien Szene. Ja? Also Sie sind da in einer privilegierten Situation, Sie haben die Subventionen im Rücken, andere haben sie nicht. Vielleicht können wir ja auf diese Argumentation zurückgreifen, wenn es halt das nächste Mal darum geht, für Freiträger Subventionen für Musikveranstaltungen einzuwerben, bei der Stadt zum Beispiel. Also Herr Kölsch, Sie haben das jetzt gehört, auch das Theater ist der Meinung, dass die Musik durchaus subventionswürdig ist. Und das ist vielleicht ein Punkt, der berücksichtigt werden könnte bei zukünftigen Entscheidungen in dieser Richtung.
Das ist eine Forderung, der wir uns sofort anschließen können. Also wir sind ja nicht dafür, dass irgendwie die Mittel, die für die freie Szene aufgewendet werden, nicht aufgewendet werden, lieber dem Zentraltheater zukommen sollten, sondern ganz im Gegenteil, würden wir uns auch eher dieser Forderung anschließen, 5% eben des Kulturhaushalts, okay, und so weiter. Ne? Also das wäre schon eine Forderung, die wir teilen.
Ich gebe jetzt einmal, gab es noch eine Frage aus dem Publikum.
Ja. Vielleicht können wir die Transparenz irgendwie erhöhen in der Planung, weil Sie wollen ja Vertrauen, wir kreieren bei uns, weil die Leute haben halt Angst, was passiert, was bringt die Zukunft. Sie haben diesen Geldsack in der Ecke stehen, keiner weiß, was sie machen werden.
Genau, also wer legt seine Gagen offen? Ja, also
wenn das Förderanteile sind, die die Stadt Ihnen zukommen lässt, dann könnte man ja wenigstens eine gewisse Transparenzerhöhung erwarten, wie Sie diese Fördergelder dann einsetzen.
Also wie gesagt, also ich habe, glaube ich, nicht die Befugnis, solche Zahlen zu kommunizieren. Und, das werde ich jetzt hier auch nicht tun. Ja.
Nee, das ist ja auch, also dass da die Szene klüngelt gegen das Zentraltheater, ist schon mal Quatsch. Also ich hatte das ja vorhin gesagt, dass als Privatperson ich das zum Beispiel auch sehr schön finde. Das ist eine sehr schöne Location, Zentraltheater, dass dort die Künstler spielen, die dort spielen, ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt eben, für mich ist eher, sind zwei Fragen interessant. Die eine ist die Kultur, also beide kulturpolitisch, und das andere vielleicht Theater, Selbstverständnis. Was sollen Theater in Zukunft sein? Soll es ein Theater sein oder nicht? Und das zweite ist eben kulturpolitisch schon so, die Frage zu stellen, wenn das Theater nicht mehr das Theater ist, dass man einfach bestimmte Fragen der Subventionierung sich politisch neu stellt. Also ich will dem Theater nicht absprechen, subventioniert zu werden. Um Gottes Willen, ich spreche eher davon, dass man eben andere Bereiche, zum Beispiel den Musikbereich, dann eben tatsächlich unter anderen Vorzeichen betrachtet. Also ich will, es ist nicht so, dass die freie Szene gegen die Musikschiene des Zentraltheaters ist, sondern die Fragen, die sich damit ergeben, die zu diskutieren, ist durchaus in Ordnung, finde ich.
Absolut, also das finde ich auch.
Ich muss mal kurz sagen, natürlich ist in meinem Verständnis das Zentraltheater als von öffentlichen Geldern neben der Institution geradezu verpflichtet, zu sagen, so und so gestaltet sich mein Etat. Und wenn nun der Macher der Konzerte nicht mal weiß, wie viel Geld er für seine Konzertreihe pro Jahr zur Verfügung hat, kann man das schon kritisieren. Ja? Nein, er sagt, nein, weiß es nicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein? Gut. Also da kann man gucken. Und natürlich, genauso wie andere städtische Unternehmen wie die LWB oder die Stadtwerke ihre Bilanzen offenlegen, muss das natürlich auch das Theater, sonst kommen wir am Ende die Probleme.
Ja, aber es ist eben genau nicht meine Aufgabe, nicht meine Jobdescription, Bilanzen aufzulegen, sondern dafür sind dann andere Kollegen, denen ich sehr vertraue, zuständig. Und das wird sicherlich auch zu gegebener Zeit passieren. Nur ich stelle hier nicht in der Öffentlichkeit die Bilanzen des Theaters vor.
Das ist das kann ich nachvollziehen. Ich hatte das vorhin gesagt, wir werden uns das genau anschauen und nehmen da die Ängste. Und das scheint mir im Moment im Grunde genommen eine Zukunftsangst im Wesentlichen zu sein, die Ängste der Szene sehr, sehr ernst. Also das ist nicht so, dass wir da zur Tagesordnung übergehen. Wir beobachten das, ich werde das jedenfalls für meine Person tun, sehr aufmerksam und kann nur anbieten, so wie in der Vergangenheit zur Verfügung zu stehen. Wenn weiterhin der Eindruck entsteht, natürlich wäre es dann mal gut, wenn das auch mal der ein oder andere belastbare Fall wäre, der dann vorgetragen werden könnte, wenn der Eindruck entsteht, das funktioniert eben doch nicht entgegen unserer Erwartungen. Also dann bitte gleich aufschlagen und dann gucken wir uns das nochmal näher an. Aber dass er jetzt hier seine Zahlen nicht offenlegt, muss ich sagen, habe ich schon Verständnis dafür. Das wird er im Ausschuss tun müssen, nicht er, sondern Hartmann. Und dann wird man darüber reden und wird das auch mal neben eure Zahlen legen und das mal vergleichen. Was macht ihr, was macht er? Passt das zusammen? Ist überhaupt ein sich gegenseitig ergänzendes Miteinander möglich in Leipzig oder kann das gar nicht funktionieren? Ich muss sagen, ich gehe aus der Diskussion jetzt eher optimistisch raus und sage, die Sensibilisierung, die ist da, die ist jetzt auch in der Öffentlichkeit da und er wird gut beraten sein, sich anzustrengen, dass er mit euch klarkommt. Und wenn ihr auf ihn zugeht und sagt, also hör mal zu, dies oder jenes Konzert, aber bitte nicht im Zentraltheater, das wollen wir haben, uns gibt keine Einigung, dann stehe ich da gerne als Moderator zur Verfügung, wenn das notwendig sein sollte.
Okay, ich stelle mal fest, dass es jetzt immer mehr nach oben gehende Hände gibt. Es hat eigentlich noch kein Mensch gesagt, dass es geil ist, in diesem steilen Gefälle, in diesem Plüschsessel zu sitzen und einem Konzert zu folgen. Ja? Sie wollten zuerst...
Ich würde gerne mal die Leute fragen, die die ganze Zeit aus so einer Angstperspektive...
Woher das kommt eigentlich, oder? Also auf den Punkt gebracht, die MB hat keine Bestuhlung. Ja.
Nee, es wird ständig seit Anfang der Veranstaltung zum Beispiel auf das arme Coney Island rekurriert. Denen werden tatsächlich ein paar Konzerte weggenommen. Ist es aber komisch, dass genau das Coney Island hier nicht sitzt und in den letzten Monaten sich auch nicht irgendwie groß aufgetan hat mit einer riesen Kritik oder einer Angst. Nämlich aus dem Grund, dass sie sagen, sie können das händeln und sie sehen es einen großen Teil als eine Bereicherung.
Also da kann ich wirklich konkret sagen, da gibt es wirklich ein sehr auch persönlich entspanntes Verhältnis. Also, ja.
Aber hier wird ein Stück nicht so argumentiert mit das Arme von die Island. Ja, wir hätten vielleicht irgendwann Kante machen können. Mit ein bisschen Glück hätten wir Tokotronic irgendwann wieder in unseren Saal geholt. So what? Und da würde ich gerne jetzt mal wissen, wo diese Angstdiskussion herkommt von wirklich Clubs, wo man sagen kann, das Werk 2 hätte vielleicht beides Boy Alive gemacht, aber im Großteil der Veranstaltung hätte in Leipzig entweder gar nicht stattgefunden, Wolfgang Vogt, oder in ganz, ganz anderen Lokalitäten, die hier weder auf dem Podium sitzen, noch hier irgendwie zu Wort kommen und bei denen auch der große Aufstand meines Erachtens noch nicht losgegangen
ist. Okay, also ist hier noch jemand, der Angst hat? Tatsächlich? Okay.
Man möchte mit aller Macht, man macht auch mit der Preispolitik falsch,
Ich gehe jetzt mal einfach dazwischen. Also für 80% der jetzt gestellten Fragen ist Christoph Gurk nicht der Ansprechpartner. So, Fakt. So, das haben wir ja, glaube ich, am Anfang eigentlich diskutiert, als wir von dem anderen Theaterverständnis gesprochen haben. Und die Handschriften sind jetzt ein bisschen anders geworden und auch Herr Hartmann hat sich selbst diszipliniert. So.
Ja, naja. Aber wenn es also für meinen Geschmack kommen auch in dieser ganzen Diskussion immer so verdächtigt oft immer so eine Rhetorik rein, wozu ein Theater eigentlich zuständig sein soll. Also das finde ich immer so ein bisschen, also ich finde, man kann sich auch darüber Gedanken machen, was es alles noch tun kann, was es nicht tut oder wie sich ein Theater verändern kann und irgendwie auch auf eine sich verändernde Lebenswirklichkeit zu reagieren, anstatt also so irgendwann mal einen Theaterbegriff, der mal irgendwann eine Theatergeschichte...
Wirkt das jetzt mal wirklich ab, weil wir das schon hatten.
Ja gut, okay.
Okay, ja. Also für mich persönlich ist es ja ein ganz wichtiger Fakt, ich habe halt Konzerte, die eine Bestuhlung erfordern. Darüber ist noch nicht so geredet worden. Und das könnt ihr zum Teil einfach auch nicht leisten.
Naja, das ja in der Größenordnung vielleicht nicht. Aber nur ganz kurz noch, um die Frage zu beantworten wegen der Angst. Also ich sitze, nur zum Verständnis nochmal, ich sitze nicht für die Moritz-Bastei hier und die Moritz-Bastei hat auch keine Angst vorm Zentraltheater, das ist Quatsch. Ich bin hier eingeladen worden als Vertreter der Initiative Leipzig plus, plus Kultur und da eben als Musikvertreter. Ich habe so ein bisschen versucht zu formulieren, das, was ich in den Gesprächen mit den Kollegen in der freien Musikszene so gehört habe, wo eben auch die Fragen aufgetaucht sind, nur um das abzuklären. Also wir als MB haben gegen das, was das Zentraltheater macht, nichts thematisch oder programmatisch nichts einzuwenden. Das ist tatsächlich, sind Geschichten, die wir wahrscheinlich nicht veranstalten würden, sowieso nicht. Also nur zum Verständnis. Okay.
Ja. Kommt da von Ihnen jetzt noch was?
Die Diskussion ist natürlich eine schwierige, das wissen ja alle, aber die ist aus verschiedenen Gesichtspunkten schwierig. Und ich glaube, es sind viele hier im Publikum, die aus einer anderen Perspektive gucken. Einmal aus der Perspektive des Publikums oder der Besucher, die einfach das Angebot nutzen dürfen und können und die dieselbe Kultur machen in der Stadt. Und ich muss einfach mal vorausschicken,
gut, von welchem Haus?
Dass ich das gut finde, dass unter der Regie oder unter dem Gedanken hat man eine neue Ära im Theater oder in dem Theaterkonstrukt entsteht. Das finde ich erstmal super begrüßenswert. Ich freue mich da sehr, dass da frischer Wind kommt, dass da neue Ideen kommen, dass eine Öffnung stattfindet und dass man sich wirklich kümmert, dass die Leute einen anderen Zugang zur Thematik bekommen, auch wenn es und wenn es über Konzerte sind, dass man einfach Berührung bekommt mit dem anderen Haus. Und dass man wunderbarerweise die Möglichkeit hat, auch Dinge zu erleben, die man so nicht erleben würde. Also das finde ich schon mal klasse und das sollte auch so sein. Es geht auch nicht darum, dass man irgendwie, glaube ich, Konkurrenz nicht verkraftet. Das sollte auch nicht das Thema sein. Aber aus der Perspektive der Kulturmacht, und ich glaube, das ist die andere Idee der Besucher, stellt sich in Hinsicht auf einer bestehenden Struktur, die eine ausfinanzierte Struktur ist, die Frage, wie man sozusagen miteinander besteht. Und wie man sich sozusagen definiert. Also ich habe natürlich, kann andere Veranstaltungen machen, wenn ich weiß, ich habe ein völlig ausfinanziertes Haus. Das heißt, von der Technik über das Personal, über die Infrastruktur, im Gegensatz natürlich zu allen anderen Lokalitäten, die sowas nicht haben und anders auf Kalkulation, anders auf Zahlen und so weiter gucken müssen. Das ist aber nicht damit ausgedrückt, ihr sollt das nicht machen. Das fände ich doof, wenn hier eine Diskussion vom Zaun gebrochen wird, wo man sagt, wir reglementieren jetzt eine künstlerische Freiheit, Gestaltungsfreiheit in einem Theaterhaus oder so. Ich glaube, das sollte man irgendwie nochmal trennen, nur ich weiß ja auch nicht im Moment, ob dann du am Ende wirklich die richtige Adresse bist, um genau dieses Problem, was und wen unterstützen wir, womit und wofür und mit welcher Vehemenz, glaube ich nicht, dass du dazu aussagefähig bist, sondern dass dazu andere Leute da sein müssen. Von der Stadt Leipzig.
Okay, also
ich habe ja schon gesagt, ich habe das ja schon gesagt, Angela, dass Hartmann das, was er da tut, von Anfang an kommuniziert hat und dass das von der Stadt so gewollt war und zwar nicht nur vom Oberbürgermeister, sondern auch vom Rat und dass er diese Linie verfolgt, finde ich persönlich gut. Ich finde es gut, dass er sich breit aufstellt, wesentlich breiter als das Schauspielhaus vorher aufgestellt war. Das ist ein Zeitgeist. Da gibt es das Vorbild aus Berlin, über das schon ausreichend gesprochen wurde. Und der Erfolg gibt ihm ja auch recht. Er hat einen schweren Stand. Er ist auch einer, der für Unruhe sorgt in der Stadt. Und zwar absichtlich. Er ist kein harmoniesüchtiger und bedürftiger Mensch. Von denen haben wir ja in der Stadt im Kulturbereich jetzt auch schon welche gehabt. Er ist einer, der gerne aneckt, der gerne provoziert, und das soll er tun. Ich finde, das hält Leipzig aus, das hält die Kulturszene aus, solange keiner kaputt geht, solange keiner richtig leiden muss. Und ich habe auch schon gesagt, kommt und sagt, wenn irgendwo wirklich was krachen geht, und dann gucken wir uns das konkret an.
Gut, letzte Frage. Okay. Halten wir fest, die wenigsten Probleme haben natürlich die Besucher im Schauspielhaus selbst, denn dort ist die Stimmung bei den Konzerten eigentlich immer riesig. Es bleiben ein paar Verunsicherungen, vielleicht klären die sich schon in einer Woche, wenn die neue Spielzeit vorgestellt wird und dann auch ein paar Namen noch rollen. Und ja, ansonsten würde ich danken für die Aufmerksamkeit, euch, dass ihr hier gekommen seid, und allen noch einen schönen Abend. Ja.